ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Im 19. und 20. Jahrhundert sind 7,2 Millionen Menschen aus ganz Europa über Bremerhaven ausgewandert. Vor allem in die USA, aber zum Beispiel auch nach Australien. Die meisten Schiffe starteten von der Kaje hier nach New York. Die Stadt war das Ziel der Träume, um der Armut in Europa zu entkommen und ein besseres Leben zu starten. Hier haben die Karrieren zum Beispiel von Levi Strauss, dem Erfinder der gleichnamigen Jeans, oder dem Architekten der New Yorker Brooklyn Bridge, Johann August Röbling, begonnen. Diese und viele tausend andere Lebensläufe sind dokumentiert im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven, das genau vor 20 Jahren eröffnet wurde. Wir haben das Haus über die letzten zwei Jahrzehnte immer wieder besucht und sind auch jetzt Anfang August nach Bremerhaven gefahren. Wir wollen erinnern an die europäische Auswanderung und wir schauen uns um im Auswandererhaus, das sich auch weiterentwickelt hat bzw. in gewisser Weise von der Realität eingeholt wurde. Mehr dazu hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3691. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Wir sind im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven, das in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag feiert. Bei mir ist die Direktorin Dr. Simone Plaschka. Sie sind von Anfang an dabei. Wenn man so 20 Jahre feiert in so einem Museum, was bedeutet das für Sie?
Das geht einem tatsächlich sehr ans Herz und man schaut zurück und denkt an all die Menschen, die man getroffen hat in diesen 20 Jahren und das war eine wunderbare Zeit und ich freue mich auf die Zukunft.
Auch darüber wollen wir reden in diesem Hamburger Hafenkonzert. Es hat sich ja viel getan in diesem Haus. Wenn man heute hier vor dem Haus steht, an der Wasserseite, dann fällt einem eins auf. An der Seite fehlt der Parkplatz, stattdessen steht da ein Haus. Was ist der Unterschied zwischen dem Auswandererhaus heute und dem Auswandererhaus damals?
Als ich das erste Mal in Bremerhaven war für das Auswandererhaus, das war, glaube ich, 2004, da war hier noch ein Schotterplatz und es standen Baucontainer überall. Und in 9 Monaten wurde dann das erste Gebäude für dieses Museum fertiggestellt. Seitdem haben wir 2 weitere Gebäude gebaut und inzwischen ist die ganze Hafenseite, die vorher Schotterplatz war, nicht nur mit dem Deutschen Auswandererhaus, sondern es gibt noch ein Hotel, es gibt Wohnhäuser. Also diese ganzen Hafenwelten hier im Bremerhaven, die sind wirklich in den letzten 20 Jahren gewachsen. Und das merkt man natürlich auch, dass viel, viel mehr Leute als Touristen hierher nach Bremerhaven kommen.
Da gibt es sicher eine Zahl. Wie viele Menschen haben dieses Auswandererhaus in den letzten 20 Jahren besucht?
Wir sind jetzt bei 3,35 Millionen. Und das sind viele Menschen aus Deutschland, aber eben auch aus dem Ausland, vor allen Dingen den USA. Wir haben viele Gäste aus der Schweiz, viele Schülerinnen und Schüler aus Frankreich. Also das Haus lebt wirklich auch von dieser Internationalität.
Und die internationalen Gäste, die kommen hierher mit dem klaren Ziel, wo ist meine Familie ausgewandert, wie war das damals, also auf der Suche nach Verwandtschaft.
Ja, die Amerikaner und die Südamerikaner und die Australier kommen her, um dort stehen zu können, wo der Vorfahre oder die Vorfahrin abgefahren ist. Aber tatsächlich viele junge Leute, das finde ich so schön aus Spanien oder aus Frankreich, die kommen auch tatsächlich hier, weil sie sich für ihre europäische Geschichte interessieren und ihre eigenen Länder natürlich auch eine Form von Migrationsgeschichte haben. Das heißt, es beginnt auch tatsächlich Migrationsgeschichte interessant zu werden für Leute hier in Europa.
Wie sieht's mit der Beteiligung der Schulen aus in ganz Deutschland? Wird da schon mal ein Schulausflug geplant mit dem klaren Ziel, wir fahren ins Auswandererhaus und wird das dann entsprechend begleitet?
Also das Schönste hatten wir, dass eine Schulklasse von Fehmarn den Weg hierher gefunden hat. Die sind wirklich morgens früh losgefahren, waren dann hier und sind wieder zurückgefahren. Also das war, glaube ich, so das Weiteste, was eine Schulklasse an einem Tag geschafft hat. Wenn die Schulklassen herkommen, dann bieten wir ihnen vielfältige Programme an. Vor allen Dingen geht es natürlich auch darum, die eigene Geschichte zu erforschen. Also Leben in Deutschland als Einwanderungsland, das ist eines unserer Workshop-Themen, die wir hier zum Beispiel im Haus anbieten, neben Führungen für Grundschulen und Mittelstufe und so weiter. Das heißt, wir treffen hier auf viele junge Leute, die ja diese ganzen Debatten, die in diesem Land geführt werden, die führen die natürlich auch. Und das können sie hier sehr, sehr gut.
Simone Blaschka, die Direktorin des Deutschen Auswandererhauses. Und wir schauen gleich einmal zurück auf das Gründungsjahr 2005. Es war der 8. August 2005. An diesem Tag wurde in Bremerhaven das Deutsche Auswandererhaus eröffnet. Bis zu diesem Tag waren Themen wie Migration und öffentliche Erinnerungsorte in Deutschland wenig sichtbar. Hier im Haus an der Weser sollte sich das nun ändern. Das Thema Auswanderung, das waren plötzlich Menschen mit ihren Lebensgeschichten. Die, die vor allem im 19. und 20. Jahrhundert in die USA oder nach Australien gegangen sind, auf der Suche nach einem besseren Leben. Damals, am Eröffnungstag, war es der Bremer Regierungschef, Bürgermeister Henning Scharf, der an die enge Bindung zwischen den USA und Europa erinnerte.
Die Amerikaner unter uns, die amerikanischen Diplomaten, müssen mir jetzt verzeihen, wenn ich an den amerikanischen Verteidigungsminister erinnere. Der hat ja mal ein bisschen abfällig über Old Europe geredet. Und ich habe gedacht, lieber Rumsfeld, deine Vorfahren kommen hier auch aus diesem Old Europe. Und zwar ganz aus der Nähe von uns hier. Und das ist auch deine Geschichte. Und deine Geschichte ist die Geschichte von vielen Millionen Menschen. Und die abschätzig wegzutun, ist wahrscheinlich nicht so klug. Sondern die aufzuwerten und die nachzuvollziehen und nachvollziehbar zu machen, um daraus eine neue Nähe, ein neues Verständnis voneinander zu entwickeln, das ist eigentlich angedacht. Und das wünsche ich diesem Projekt.
Dr. Simone Blaschka ist seit Anfang an hier im Auswandererhaus. Die Direktorin erinnert sich an diesen 8. August, den Tag der Eröffnung.
Große Aufregung, denn alles, was man jetzt erlebt hat, hat man jahrelang sich im Modell angeschaut. Und auf einmal kamen wirkliche Besucher, wirkliche Menschen rein und es kamen sehr viele. Und diese Begeisterung, das hat sich auf uns alle hier übertragen. Also alle, die hier seit 10 Jahren arbeiten, diese ersten Jahre, das wissen wir noch bis heute, das war wirklich so die Begeisterung der Besucher. Das war so ein einziger Rausch und das hat einen wahnsinnig motiviert, das Haus weiterzuentwickeln. Und wir haben uns einfach immer nur jeden Tag gefreut.
Das Deutsche Auswandererhaus, ein modernes Museum, obwohl für Simone Blaschka der Begriff Museum nicht so recht passen mag.
Ja, also wir sind auch wirklich im Nachhinein sehr froh, dass wir uns Haus genannt haben und nicht Museum, denn dieses ist ein wirklich sehr lebendiger Ort. Das Wort Haus passt viel, viel besser. Und wenn die Menschen hier in den Ausstellungsräumen anfangen zu weinen, weil es sie genau an diesen Moment erinnert, des Abschiedes von der Heimat, oder wenn dann die Schüler kreischen vor lauter Aufregung, wenn sie den Einwanderungstest bestehen auf Ellis Island, oder wenn sie in Staunen ausbrechen und den Grand Central Terminal sehen, den wir hier nachgebaut haben aus New York. Das sind die Emotionen, die wir natürlich auslösen wollen, weil wir dadurch unsere Besucher öffnen für dieses Thema, das ja manchmal auch sehr kompliziert sein kann.
Es ist eben ein ganz besonderes Haus, dieses Auswandererhaus, auch für die Direktorin.
Für mich persönlich waren es immer die Begegnungen mit den Menschen, deren Geschichten wir hier erzählen. Also wir haben ja das Glück, dass wir auch die Menschen dort treffen, wo sie heute leben, ob nun in den USA, in Australien oder in Argentinien. Wenn man dann diese Familien trifft mit den ganzen Nachfahren der ehemaligen Auswanderer, da merkt man dieses Reelle. Wir erzählen hier keine Statistiken, wir erzählen hier keine Geschichte aus dem Geschichtsbuch, sondern das ist das Leben von wirklichen Menschen und das ist das, was wirklich fasziniert.
Dr. Simone Blaschka, die Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Dort sind wir heute zu Gast. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Dr. Simone Blaschka, Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Die Debatten haben Sie angesprochen, die auch die Schüler führen miteinander. Der Begriff Migration, der hat sich gerade in den letzten 20 Jahren, ja, ich will nicht sagen verändert, aber dahinter ist tatsächlich Leben, aktuelles Leben und nicht nur das aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Was bedeutet dieser aktuelle Bezug denn für Ihr Haus?
Das hat uns sehr verändert in dem Moment, in dem wir auch die Geschichte der Einwanderung nach Deutschland hier am Haus gezeigt haben. Sind wir zu einem politischen Museum geworden. Und das ist anders, als wenn man jetzt, ich sag mal, ein archäologisches Museum ist oder ein Kunstmuseum. Hier geht es ja um die Geschichten von Menschen und es geht ganz oft auch um aktuelle dramatische Geschichten. Das heißt vor allen Dingen für die Wissenschaftler und Wissenschaftler, für die Gästebetreuer, dass Gäste ganz andere Fragen stellen, die viel Betroffenheit natürlich auch dann immer in sich tragen. Was wir machen, ist, dass wir sagen, wir sind keine Tageszeitung, wir sind auch nicht ein Radio, was aktuell reagieren kann, sondern wir müssen ja, das ist ja unser Job, das, was passiert, analysieren und dann eben so aufbereiten, dass viele Menschen die Hintergründe verstehen und die Komplexität.
Sie haben es gesagt, ein politisches Museum. Der Anbau hier kümmert sich vor allem um Einwanderergeschichten. Ist das so akzeptiert worden von den Besuchern und vielleicht auch von der Gesellschaft in Bremerhaven, dass Sie sagen, was macht das Auswandererhaus jetzt? Eigentlich hätten wir gedacht, das sind eher die Europäer, die Richtung Amerika oder Australien ziehen und nicht umgekehrt. Hat das die Gesellschaft akzeptiert?
Die jüngeren Menschen haben es auf jeden Fall sofort akzeptiert, sogar verlangt, dass wir noch mehr von dieser Geschichte zeigen. Bei anderen stieß es auch tatsächlich auf diese Frage, ist das wirklich Aufgabe des Deutschen Auswandererhauses? Da sagen wir natürlich, Auswanderung ist auch Einwanderung, denn die Deutschen sind ja auch eingewandert in die anderen Länder und haben dort die gleichen Probleme gehabt und verursacht, die heute manche wahrnehmen wollen für die Menschen, die hierher kommen. Also insofern Ein- und Auswanderung, zwei Seiten einer Medaille.
Und Sie haben sich immer wieder in den letzten Jahren auch um Gruppen gekümmert, die in der deutschen Gesellschaft kaum wahrgenommen wurden, zum Beispiel um die vielen tausend Kubaner, die in die damalige DDR zum Arbeiten gegangen sind und was aus denen geworden ist.
Ja, wir haben ja eine wunderbare Museumssammlung hier am Haus und wir sammeln ja nicht nur Objekte, wir sammeln ja auch tatsächlich Lebensgeschichten. Und vor einigen Jahren haben wir die deutsch-kubanischen Menschen hier im Land interviewt und mal gefragt, wie haben Sie eigentlich auf die Wiedervereinigung geblickt, der DDR und der BRD damals? Denn die Kubanerinnen und Kubaner haben ja in der DDR als Vertragsarbeiter gelebt und es brach alles weg, als die Wiedervereinigung kam. Die meisten wurden zurückgeschickt. Und dieser Blick auf das, was wir deutsche Geschichte nennen, aus den Augen derjenigen, die hierher gekommen sind, das ist eine andere Geschichte. Und das finde ich ganz wichtig, dass man Geschichte so neu erzählt, dass diese Menschen Teil, ja, unserer Gesellschaft sind und damit unserer Geschichte.
Und die Einwanderung hier nach Deutschland und der Umgang mit den eingewanderten Menschen, der spiegelt natürlich auch umgekehrt die Geschichte der Auswanderer und deren Geschichte, weil irgendwie ist es allen gleichgegangen, Abschied von der Heimat und Neuanfang.
Genau, das ist das, was wir hier auch gerade in unserer neuen Akademie immer vorstellen, unseren Besucherinnen und Besuchern, dass es gibt Parallelen, es gibt so gleiche Erlebnisse, die Menschen haben, die auf der Welt einwandern in ein Land. Aber natürlich gibt es auch die Unterschiede und dieses Mitdenken der Unterschiede und das Sehen der Unterschiede, das versuchen wir natürlich auch gerade Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Denn natürlich sind die Zeiten heute anders als im 19. Jahrhundert. Eine Flucht im 19. Jahrhundert lief ganz anders ab, als es heute mit den ganzen digitalen Medien beispielsweise. Die Menschen haben viel, viel mehr Informationen als die Menschen im 19. Jahrhundert. Auf der anderen Seite, nehmen wir mal die Schlauchboote, mit denen viele über das Mittelmeer kommen, die sind bei Weitem nicht hochseetauglich, anders als die Segelschiffe, die zum Beispiel die 1848er genutzt haben, um in die USA zu fliehen.
Die Direktorin des Deutschen Auswandererhauses, Simone Blaschka. Wir machen uns gleich auf den Weg, den viele Millionen Menschen im 19. und 20. Jahrhundert von hier aus gegangen sind. An der Kaje in Bremerhaven gehen wir aufs Schiff Richtung Amerika.
Herzlich willkommen im Deutschen Auswandererhaus.
Welcome to the German Immigration Center.
Begeben Sie sich auf eine Zeitreise.
Auf geht's ins Auswandererhaus, ins Museum. Mit einem sogenannten Boarding Pass betrete ich das Innere des Hauses. Ich werde, so das Konzept, eine Reise machen. Vom Abschied nehmen am Kai in Bremerhaven bis zur Ankunft auf Ellis Island in New York und der bangen Frage, ob das mit der Einwanderung klappt oder ob mich die US-Behörden zurückschicken. Ein dunkler Warteraum im Hafen, das ist die letzte Station in der alten Welt. Hier haben Millionen Menschen, wie ich heute, auf den Moment gewartet, in dem sie ihre Reise in die neue Welt antreten konnten. Und auch das gehörte dazu. An der Wand der Hinweis, sich in Acht zu nehmen.
Warnung! Die Auswanderer werden vor Bauernfängern, namentlich Kartenspielern, Taschendieben und solchen Personen, die sich ihnen auf der Straße, in fremden Wirtschaften usw. zum Geldwechseln oder zum Ankauf von Schiffskarten aufdrängen, gewarnt.
Ilka Seer hat uns damals durch das Haus begleitet. Sie war vor einigen Jahren hier als Kommunikationschefin. Und sie hat uns erklärt, wo wir eigentlich gerade sind.
Wir befinden uns hier in dem Raum an der Kai. Es ist der wohl emotionalste Moment in dieser Ausstellung. Es ist der Moment des Abschiedes. Die Passagiere warten darauf, an Bord des Dampfers Lahns zu gehen. Der ist 1887 vom Stapel gelaufen. Die Gepäckstücke und das Proviant müssen auch noch an Bord gebracht werden. Und die Passagiere, die Auswanderer, treten gleich eine Reise in eine ungewisse Zukunft an. Sie sind dabei, sich von ihren Familien zu verabschieden. Sie wissen, sie verlassen ihre Heimat, wissen nicht, ob sie jemals zurückkehren werden und ob sie in der neuen Heimat Fuß fassen werden, ob ihre Träume so in Erfüllung gehen, wie sie sich das erwünschen.
Wie ich diesen Weg heute, allerdings hier im Museum gehe, hat das auch Martha Hühner getan, 1923.
Die 17-jährige Martha arbeitet als Kindermädchen und Haushilfe in der Familie eines Zimmermanns in Geestemünde bei Bremerhaven. Sie hat immerhin Arbeit, was 1923 in der von Wirtschaftskrisen erschütterten Weimarer Republik keine Selbstverständlichkeit ist. Mit dem wenigen, was sie verdient, unterstützt sie ihre Eltern und ihre beiden jüngeren Schwestern. Wie verlockend erscheinen ihr da die Briefe, die ihre Tanten aus Amerika schicken. Sie schreiben von den guten Verdienstmöglichkeiten für deutsche Hausgehilfinnen in den USA. Immer wieder bitten sie Martha zu kommen und bieten an, ihre Reisekosten zu übernehmen. Im Sommer 1923 steht Marthas Entschluss fest. Sie will in Amerika ihr Glück versuchen und von Übersee aus weiter für ihre Familie sorgen. Als Martha die Koffer packt, legt ihr der Vater ein Familienerbstück hinein, eine Pferdebürste, die sie von nun an immer begleiten wird. Die nimm du mal mit. Ich krieg in Bremerhaven doch kein Pferd mehr. Gewiss heiratst du in Amerika einen Cowboy. Es ist Montag, der 10. Dezember 1923, als Martha Hühner, die noch nie aus Geestemünde herausgekommen ist, an der Kaje in Bremerhaven auf die Abreise wartet.
Martha Hühner, die 1923 von Bremerhaven aus Richtung Amerika ausgewandert ist, sie werden wir in dieser Sendung weiter begleiten. Wir sind im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven, das in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag feiert. Hier werden Menschen lebendig, Deutsche, Europäer, die vor allem im 19. und 20. Jahrhundert mit Schiffen ihre Heimat verlassen haben, für den Traum von einem besseren Leben in Übersee. Mehr als 7,2 Millionen Menschen sind damals allein über Bremerhaven nach Amerika oder Australien ausgewandert. So wie Martha Hühner, eine 17-Jährige aus Geestemünde, deren Lebensgeschichte hier im Haus dokumentiert ist und die wir hier im Hamburger Hafenkonzert erzählen.
Drei lange Töne aus der Dampfsirene sind der Abschiedsgruß der München, die am 10. Dezember 1923 Bremerhaven verlässt. An Bord inspizieren Martha Hühner und drei Jugendliche aus der Nachbarschaft gründlich das Schiff, das seine Jungfernreise nach New York erst ein halbes Jahr zuvor angetreten hatte. Martha, die in ihrem Leben vor allem Arbeit und Armut kennengelernt hat, staunt über den Komfort. Die gedeckten Tische im Speisesaal, die Konzerte, Tanzabende und Spiele im Salon, das Bedienen oder das Nichtstun scheinen ihr aus einer anderen Welt, wie Martha Hühner in Briefen noch an Bord an ihre Eltern schreibt.
Sogar für die Passagiere der dritten Klasse gab es sowas wie Komfort an Bord. Üppige Menüs, die Martha schwer beeindruckten. Hier ein Auszug aus der Speisekarte.
Als Hauptmahlzeit gibt es Spargel-Rahmsuppe mit Eiersticht, Kraftbrühe mit Käsestangen, Geröstete Flunder, Gurken und Tomatensalat, gebratene Long Island Ente, junge Erbsen und Karotten, Makerkartoffeln, Zwetschgenkompott, Vanillerahmeiswaffeln, Obst und Kaffee. Und für die Kinder Reis in Milch mit Rosinen und Korinthen.
Marthas Überfahrt verlief problemlos.
Nach 10 Tagen läuft die München am 20. Dezember 1923 in New York ein. Eine große Menschenmenge ist gekommen, um die Ankömmlinge abzuholen. Auch Martha wird erwartet. Am Hudson Pier stehen ihre 3 Tanten und ihre Cousine. Nachdem alle Einwanderungsformalitäten erledigt sind, fahren sie zusammen mit dem Taxi durch das weihnachtlich geschmückte New York in den Vorort Hoboken. Die Tanten hatten nicht übertrieben. Tatsächlich waren sie in Amerika zu einigem Wohlstand gekommen. Martha erhält ein eigenes Zimmer und Vaters Pferdebürste darin einen Ehrenplatz.
100 Jahre vorher, um 1830, war es deutlich mühsamer, als dritter Klasse Passagier zu reisen. In 6-Mann-Kabinen mit Etagenbetten und ohne Sicht nach draußen. Die Geräusche hustender und schnarchender Bettnachbarn vermischten sich mit dem knarrenden Schiffsholz. Nur wenige Stunden durften die Passagiere an Deck. Und auch das nur bei gutem Wetter. Krankheiten breiteten sich in der Enge schnell aus. Nicht jeder der Passagiere sah das gelobte Land Amerika. Manche starben unterwegs, andere wurden als Kranke nicht ins Land gelassen. Die Amerikaner nannten diese Schiffe darum Sargschiffe. Angeblich sollen 10% der Passagiere die Überfahrt nicht überlebt haben. Und die, die New York vom Schiff aus sahen, waren noch längst nicht am Ziel.
Die erste Hürde in der neuen Welt, das war Ellis Island. Hier auf der Insel im Hudson River hatten die Amerikaner ein verlassenes Munitionsdepot zur zentralen Einwanderersammelstelle umgebaut. Im Rekordjahr 1907 haben auf Ellis Island mehr als 1 Million Menschen die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt. Das waren durchschnittlich 3.500 am Tag.
Träneninsel nannten die Menschen Ellis Island. Hier wurde über ihr Schicksal entschieden. Ein- oder Rückreise. Streng nach Männern und Frauen getrennt waren die Einwanderer untergebracht. Gesundheit, finanzielle Verhältnisse, Lesen und Schreiben, all das wurde getestet. Das konnte mehrere Tage dauern. Dann aber stand der Einreise in die neue Welt nichts mehr entgegen. New York, wir kommen.
Dr. Simone Plaschka, Direktorin des Deutschen Auswandererhauses. Wir haben schon viel erzählt, was in diesem Haus stattfindet und stattgefunden hat in den letzten 20 Jahren. Vielleicht blicken wir nochmal auf das Haus und seine Mitarbeiter. Wie hat es denn angefangen? Wie viele Leute waren hier beschäftigt? Was haben die getan und wie viel sind es heute?
Ja, wir haben nachgeschaut. Wir haben angefangen mit 24 Mitarbeitenden. Damals schon alle Abteilungen, die wir auch heute haben, also von der Hauswirtschaft, Gästebetreuung, Haustechnik, Wissenschaft. Aber heute sind wir 57, also wir haben uns mehr als verdoppelt. Natürlich hat sich auch die Fläche des Hauses ja fast verdoppelt. Insofern spiegelt sich das da schon wieder. Aber wir haben natürlich viel, viel mehr als am Anfang gedacht, diese Aufgabe eines Museums übernommen, eines dritten Ortes, ein Ort der Gesellschaft zu sein. Das heißt, bei uns finden wahnsinnig viele Veranstaltungen statt, Konzerte, Lesungen. Und das freut mich riesig, dass wir da viel, viel mehr inzwischen anbieten können als am Anfang.
Mehr als 50 Mitarbeiter. Wir hatten Corona, da war das Haus zu. Zwar sind es inzwischen 3,35 Millionen Besucher, die hier waren. Aber wie finanziert sich das Haus? Wie trägt sich das?
Ja, da haben wir auch eine Veränderung. Am Anfang hatten wir, waren wir ja wirklich rein privatwirtschaftlich. Das heißt, wir haben von den Einnahmen gelebt, die unsere Besucherinnen und Besucher für das Ticket gezahlt haben. 2017 haben wir das geändert. Da sind wir gemeinnützig geworden, weil wir gesagt haben, unsere Sammlung und unsere Arbeit ist Arbeit für diese Gesellschaft und hat eine nationale Relevanz. Und wir bekommen tatsächlich für unsere großen Forschungsprojekte, für große Sonderausstellungen Geld vom Bund. Wir bekommen eine Unterstützung von der Stadt Bremerhaven inzwischen, um die Depots, die Miete zahlen zu können für unsere Sammlung. Insofern ist es inzwischen eine Mischung aus dem, was wir einnehmen und dem, was wir an Fördergeldern bekommen.
Sie haben die Forschung angesprochen. Inwieweit gibt es da Zusammenarbeit mit den Universitäten? Und inwieweit ist überhaupt noch Material da von den Auswanderern des 19. und 20. Jahrhunderts? Denn ich denke mal, es wird immer weniger wahrscheinlich.
Es ist noch sehr viel da, was in Kellern, Dachböden hier in Deutschland, aber natürlich auch in den USA, in Australien, überall schlummert. Schön ist immer noch, dass wenn die Leute wahrnehmen, dass es uns gibt, dass sie merken, ah, wir haben da ja auch was, stimmt. Ich sollte vielleicht mal nachfragen, ob das etwas ist für die Sammlung Deutsches Auswandererhaus. Wir haben viele Kooperationen mit Universitäten, eine dauerhafte zum Beispiel mit dem IMIS, dem Migrationsforschungsinstitut der Universität Osnabrück. Aktuell läuft gerade eine Kooperation mit der Oxford University zum Thema Mehrsprachigkeit. Also wir suchen uns immer je nach Projekten auch Partner im universitären Bereich.
Wie endet nun eigentlich die Geschichte der 17-jährigen Martha, die nach New York ausgewandert ist? Noch einmal der Blick zurück in das Leben der jungen Frau aus Geestemünde.
Ein Tag vor Heiligabend im Jahr 1923 erreicht Martha Hühner den Hafen von New York. Sie wird von drei Tanten und ihren Cousinen abgeholt, mit denen sie gemeinsam durch die weihnachtlich geschmückte Stadt in den Vorort Hoboken fährt. Hier wohnt die 17-Jährige zunächst bei ihrer Tante Käthe. Drei Monate später findet Martha Arbeit als Kindermädchen im Hause eines amerikanischen Diplomaten. Die beiden Kinder der Familie sind etwa so alt wie ihre jüngeren Schwestern in Deutschland. Der Umgang mit den Kleinen lenkt sie ein wenig ab von ihrem Heimweh, denn die eigene Familie vermisst das junge Mädchen sehr. Den Eltern schickt Martha von nun an regelmäßig Geld. Im selben Jahr lernt sie den Bäcker Willi Segers kennen. Ihr Vater hatte der damals 17-Jährigen noch bei der Abreise prophezeit, sie würde in Amerika sicher einen Cowboy heiraten. Stattdessen gibt sie 1925 dem ebenfalls aus Deutschland eingewanderten Willi das Jawort. 1929 planen die jungen Eheleute den ersten Besuch ihrer alten Heimat. Durch den Börsencrash, der im selben Jahr die Weltwirtschaft erschüttert, verlieren sie aber ihre gesamten Ersparnisse. Drei Jahre später haben Martha und Willi sich finanziell ein wenig erholt und eröffnen eine eigene Bäckerei im Weehawken im Bundesstaat New Jersey. 1936 können sie endlich die ersehnte Reise nach Deutschland antreten. Mit dem Lloyd-Dampfer Columbus geht es zurück nach Bremerhaven. Die beiden Auswanderer besuchen ihre Familien und erleben die Olympischen Spiele in Berlin. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geraten die Segers erneut in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Da ihre Bäckerei mitten in einem überwiegend von Tschechen bewohnten Stadtteil liegt, bleiben ihnen nach der deutschen Besetzung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1938 die Kunden aus. Martha und Willi müssen ihr Haus verkaufen. In den Jahren nach Kriegsende besuchen die Segers Deutschland noch mehrere Male gemeinsam. Dann wird bei Willi ein Gehirntumor entdeckt, an dem er im Jahr 1962 stirbt. Martha bleibt allein und völlig mittellos zurück. Die teuren Behandlungskosten haben alle Ersparnisse aufgezehrt. Die inzwischen 56-Jährige verdient sich ihren Lebensunterhalt als Diätköchin. 1965 erhält sie durch einen glücklichen Zufall eine Stelle als Hauswirtschafterin bei dem Unternehmerpaar Adams, in deren Haus sie die folgenden 20 Jahre lebt. In dieser Zeit reist Martha noch dreimal nach Deutschland. 1986 erleidet sie einen leichten Schlaganfall. Die alte Dame verspürt nun großes Heimweh und kehrt endgültig nach Deutschland zurück. Zwei Tage nach ihrem 81. Geburtstag verstirbt Martha Hühne am 3. Juli 1987 in Bremerhaven.
Die Lebensgeschichte der Martha Hühne, die 1923 über Bremerhaven in die USA ausgewandert ist, gelesen von Nina Petri. Das Auswandererhaus hier in Bremerhaven, das zeigt und beschreibt nicht nur Lebenswege von Menschen, die ausgewandert sind. Man kann sich auch selbst auf die Suche nach Familienmitgliedern machen, die vor Jahren Deutschland verlassen haben. Im sogenannten Forum Migration stehen eine Reihe von Computern und mein Kollege Gerd Spiekermann hat sich bei einem Besuch vor ein paar Jahren auf die Suche nach meiner Verwandtschaft gemacht. Mithilfe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Katrin Quirin.
Und wir wollen jetzt mal ganz gezielt auf Recherche gehen, Frau Quirin. Meine Kollegin Kerstin von Stürmer, in der Linie ihres Mannes, da gibt es die Flügels, August und Ottilie Flügel und Mathilde Kunde geborene Flügel, von der Kerstin weiß, dass die um 1900 über Bremerhaven ausgewandert sind. Sind das schon genügend Informationen oder ist das alles noch sehr, sehr vage, was ich Ihnen jetzt erzählt habe?
Also für die Recherche ist am besten, also wenn Leute hierher kommen und suchen möchten, natürlich den Vor- und Zunamen. Das Auswanderungsjahr ist gut, wenn sie es ungefähr wissen. Aber was ganz wichtig ist in der Datenbank, um diese Namensabweichungen einschränken zu können, ist das Geburtsjahr.
Also da habe ich auch schon ein bisschen nachgefragt. Also um 1860 wurde gesagt.
Wir machen es ganz einfach. Wir geben jetzt mal Ottilie Flügel ein. Ja. Ne? August kann ja, ist ja ein Name, der öfter vorkommen kann. Natürlich
der Umlaut ist natürlich schon wieder eine Hürde.
Also es gibt in der Datenbank die Möglichkeit, Flügel einzugeben und dann aber zu sagen, such nicht genau den Namen, sondern Soundex. Das heißt, er sucht auch Flügel oder Fluel, Fluegel oder Fliegel. Wir haben ja auch gleich Einträge. Schauen wir doch mal nach. Eine Ottilie Flügel. Ja, wir haben sie 1906 gefunden.
Das käme ja mit den Informationen so einigermaßen hin, ja.
Es passt leider nicht zu ihrem Geburtsjahr, weil sie ist ungefähr 1877 geboren, also plus minus ein Jahr. Also sie ist 29 bei der Auswanderung gewesen. Aber wir gucken mal rein, woher sie kam. Vielleicht können wir es mit der Herkunft eingrenzen.
Ah ja, so, jetzt geht ein neues Fenster auf und jetzt genau. Sieht man das Faksimile der Passagierliste.
Den ersten Eintrag, den man immer sieht, ist die sozusagen die digitalisierte Form, wie mit der Schreibmaschine geschrieben. Und dann hat man die Möglichkeit in der Datenbank, und das ist das Tolle eigentlich, die Kopie des Originals zu sehen. Also hier wirklich, es öffnet sich und es steht da, dass es das Dampfschiff Moltke war, was von Hamburg, da ist die Familie.
Ah ja, gut, also nicht über, Bremerhaven, ja.
Was von Hamburg am 12. Januar 1906 losging und in New York am 24. Januar ankam. Das wussten wir ja schon, wann sie angekommen ist. Und dann sieht man halt hier wirklich die handgeschriebenen Listen. Und wir gucken mal, ob wir die beiden finden. Da sind sie. August und Ottilie. Sie sind hier zusammengefasst.
Ja, ich sehe es ja. Genau. Da sind wir ja schon richtig fündig geworden. Ja.
1906 waren die Listen noch nicht ganz ausführlich. Ab 1907 haben sie bis zu 40 Einträgen. Und hier haben sie halt, dass sie verheiratet sind. Sie haben den Beruf. Sie haben, woher derjenige kommt, was er für eine Sprache spricht. Und das Schöne ist, hier haben sie wirklich die Herkunft. Und dann haben sie sowas wie viel Geld hat er gehabt bei der Ankunft?
Also 100 Reichsmark offensichtlich oder 100 Dollar amerikanische.
100 Reichsmark und das war aber umgerechnet das Gleiche. Das schreibt der Beamte dann hin. Und sie wollten zum Schwager Julius Kunder in Illinois.
Ja, der Name tauchte ja auch auf. Mhm. So, wie geht es jetzt weiter? Was kann ich jetzt noch rauskriegen?
Dann haben wir hier die Möglichkeit, weil in dieser Datenbank auch die Hamburger Listen mit drin sind. Wir haben gesehen, dass sie über Hamburg abgefahren sind. Also man könnte hier auch die Abfahrtsliste sich angucken. Wir sehen hier, dass sie sich auch irgendwann mal einbürgern gelassen.
Ja. Amerikanische Staatsbürger geworden sind, ja.
Also wir haben ihn hier gefunden, August Flügel. Und hier steht das Jahr der Emigration drin. Das stimmt sogar.
Frau Quirin, das ist ja hochspannend. Ja.
In der Tat. Auch für mich war das in höchstem Maße spannend. Das war Gerd Spiekermann, der sich im Forum Migration im Deutschen Auswandererhaus auf die Suche nach meiner ausgewanderten Verwandtschaft begeben hat. 20 Jahre Auswandererhaus in Bremerhaven. Wir waren in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder dort. Das Haus ist nicht nur interessant für Erwachsene, es ist so konzipiert, dass auch Kinder und Jugendliche mit den Inhalten etwas anfangen können, ja geradezu begeistert sind. Zum 10-jährigen Jubiläum 2015 hat mein Kollege Christian Bug eine junge Besucherin getroffen, die sich eben mal selbst vorgestellt hat.
Ich bin Sophie, ich bin 8. Und Sophie, du bist jetzt gerade sozusagen am Ende der Ausstellung, hast dir das jetzt alles angeschaut. Wie hat das so auf dich gewirkt? Wie hast du das empfunden?
Ich habe es toll empfunden. Ich fand es irgendwie komisch, wie sich die ganzen Leute quetschen mussten, weil ganz zuerst gab es ja eine Ausstellung, da mussten sich ja 5 Personen in ein Bett quetschen und das fand ich, naja, nicht so gut.
Da ist eine Schiffskabine nachgebaut, wo sich ganz viele Leute reinquetschen müssen und die müssen da über Wochen über das große Meer fahren. Könntest du dir vorstellen, dass du da mal mitgefahren wirst früher und dich da mit deiner Familie hättest reinquetschen müssen?
Nein.
Und dann sind die in den USA, in Amerika häufig angekommen. Warst du selber auch schon mal in Amerika?
Nein.
Wie stellst du dir das denn vor?
Bestimmt ist es sehr toll, aber ich würde erstmal die Gegend erforschen.
Also einfach aus deiner Heimat weg, um was Neues anzumachen, würdest du erstmal nicht machen. Musst du aber auch wahrscheinlich nicht. Bist ganz glücklich zu Hause.
Ja.
Könntest du dir denn irgendwann mal vorstellen, in ein anderes Land zu ziehen?
Ja, wenn ich groß bin. Also jetzt nicht jetzt sofort. Nach New York.
In die USA. Was meinst du, dann würdest du denn mit dem Schiff auswandern oder vielleicht doch lieber mit dem Flugzeug?
Mit dem Schiff, weil ich mag viel lieber die frische Luft.
Heutzutage ist es ja auch ein bisschen luxuriöser, ne?
Ja.
Du hast es dir ja angeguckt. Dein Tipp, was sollte man sich in dieser Ausstellung unbedingt anschauen?
Unbedingt da, wo sich alle Menschen quetschen, weil das ist richtig unglaublich.
Sophie, vielen Dank für deine Erzählung und dann schnacken wir irgendwann vielleicht mal in 20 Jahren, wenn du in New York warst, okay?
Ja, tschüss.
Sophie und ihr Traum von New York. Heute ist sie wohl 18 Jahre alt. Leider haben wir damals nicht nach ihrer Adresse gefragt. Sonst hätten wir heute mal nachgehakt, ob sich der Traum vom Besuch in New York eigentlich erfüllt hat. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Dr. Simone Blaschka, nun müssen wir auch über die Zukunft reden. Die Themen, was Einwanderung nach Deutschland angeht, liegen ja quasi auf dem Tisch. Sie planen immer wieder Sonderausstellungen neben der angestammten Auswandererausstellung. Was steht auf dem Zettel?
Aktuell läuft immer noch die neue Sonderausstellung Verlockung Weltall, Auswandern auf Mond, Mars, Venus. Die läuft noch bis Januar 26. Und da wir während dieser Ausstellung ganz viele Evaluierungen durchführen, wird es dann auch 26 ein Buch darüber geben. Denn diese Frage Space Migration, Auswandern ins All, das wird uns sicherlich beschäftigen. Und das wollen wir evaluieren. 2027 werden wir etwas machen zum Thema Umweltmigration. Also auch etwas sehr Aktuelles, was wir aber an einem historischen Beispiel aufhängen werden. Und insofern...
An welchem?
Genau, es gab 1816 einen Vulkanausbruch in Indonesien und der führte dazu, dass ein Ascheregen sich auch über Europa legte und es zu Missernten kam. Und das führte zu der ersten größeren Auswanderungsbewegung aus Süddeutschland und das war der Beginn der großen Auswanderung im 19. Jahrhundert. Immer mehr Leute haben an diesem Beispiel gesehen, da gibt es eine Chance für uns in Amerika. Und das knüpft ganz gut an das, was wir die nächsten Jahre auch vertiefen wollen, ist tatsächlich die indigene Bevölkerung der Länder, in die Deutsche ausgewandert sind. Das ist auch ein Thema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird.
Was mir zum Thema Auswanderung im 19. und 20. Jahrhundert noch besonders einfällt, die Menschen sind damals aus Europa ausgewandert, weil sie sich ein besseres Leben erträumten, weil sie bitterarm waren und in Amerika oder in Australien ihre Zukunft sahen. Wenn Menschen das sehen hier und die Lebensgeschichten nachvollziehen, gibt es da mehr Verständnis für Menschen, die hierher kommen und genau dasselbe wollen?
Ich kann es Ihnen natürlich nicht für jeden und jede sagen, aber was ich sehe ist, dass also gerade junge Leute es dann spannend finden, diese Vergleiche anzustellen und dass bei anderen zumindest Fragen entstehen. Und dieses Annehmen des Blickes von denjenigen, die hierher gekommen sind, das ist ja schon mal der erste Schritt. Und ich glaube manchmal, also die Menschen, die hierher kommen, die haben natürlich sowieso schon eine mehr positive Einstellung zu dem Thema als vielleicht andere.
Nun, wenn man 20 Jahre alt wird, dann gibt es eigentlich auch einen Geburtstagswunsch. Hat Dr. Simone Blaschka einen Wunsch für das Haus?
Ich wünsche mir viele Besucherinnen und Besucher und die Offenheit und den Spaß, das, was wir hier die letzten 20 Jahre erleben durften, dass sich das fortsetzt. Das wäre großartig.
20 Jahre Deutsches Auswandererhaus. Glückwunsch zum Geburtstag und auf weitere erfolgreiche Jahre und vor allen Dingen auf spannende Ideen. Das war die Direktorin des Hauses, Dr. Simone Blaschka. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Wir waren zu Gast im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. In der kommenden Woche sind wir unterwegs im Hamburger Hafen, im GHB, dem Gesamthafenbetrieb. Eine Institution im Hamburger Hafen, die dafür sorgt, dass bei den Hafenbetrieben immer genug Personal an Bord ist und damit der Hafen rund um die Uhr zuverlässig funktioniert. Wer dort angestellt ist, warum der Job beim GHB so spannend ist und wie die Qualifizierung der Mitarbeiter funktioniert, das erzählen wir in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert. Für heute war es das. Tschüss Ihnen allen, einen guten Start in die neue Woche. Das wünscht Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.